Ja, in diesem zweiten Thessalonicher Brief sehen wir in der Tat eine Gemeinde, die Ermutigung braucht und Korrektur bekommt und in einem Leid steckt, das Gemeinden betrifft, die dem Herrn treu folgen. Es war eine vorbildliche Leidensgemeinde. Und vielleicht denkt jetzt sogar der eine oder andere, wie kann man Korrektur brauchen, wenn man doch schon vorbildlich ist? Nun, es gibt keine perfekte Gemeinde, die wird eines Tages perfekt sein. Wir als Gemeinde werden verherrlicht perfekt sein. Aber hier, solange wir auf dieser Erde sind, ist die Gemeinde nicht vollendet. Sie ist am Wachsen, wir sind am Lernen. Wir sind dabei, das Wort Gottes aufzunehmen, uns korrigieren zu lassen anhand dieser Worte. Und so ging es den Thessalonichern. Sie wurden theologisch zurechtgewiesen. Ihr erinnert euch an die Ereignisse dort, dass einige glaubten, sie hätten die Vereinigung mit dem Herrn Jesus Christus verpasst. Die Entrückung, auf die wir so sehnsüchtig warten. Wie kann man das verpassen? Nun, indem man meint, in den Tag des Herrn hineingekommen zu sein, weil die Bedrängnisse und die Verfolgung so stark waren, dass sie verwirrt waren. Dass sie das, was sie gelernt hatten, sie waren jung im Glauben, nicht so fest waren, dass sie nochmal korrigiert werden mussten. Und so sind wir zu diesem dritten Kapitel gekommen und am letzten Sonntag haben wir gesehen, was sich so Hirten von den Schafen ihrer Gemeinde wünschen. Und jetzt kommen wir zu einem Abschnitt, der uns vielleicht zunächst ein bisschen einfach erscheint und dann beim nächsten Hinblicken etwas befremdlich. Und dann sind wir froh, dass wir diese Verse ausgelegt bekommen, hoffe ich. Es geht in diesem Text darum, wie die Gemeinde dem unordentlichen Wandelnden begegnen soll. Und das ist ein wichtiger Abschnitt. Denn das ist immer etwas, was es in der Gemeinde gibt. Es gibt immer solche, die unordentlich wandeln. Aber es gibt leider auch Gemeinden, die nicht damit recht umgehen. Und so gibt es zunächst einmal einen Befehl, ein Gebot an die Gemeinde, damit richtig umzugehen. Was kann man nämlich falsch machen? Und das werden wir gleich untersuchen. Wir werden sehen, wie die Gemeinde das mit zurechtweisenden Worten tun soll, zum Ersten, und zum Zweiten mit zurechtweisendem Verhalten. Also zwei Dinge, wie die Gemeinde dem unordentlich Wandelnden begegnen soll. Erstens mit zurechtweisenden Worten und zweitens mit zurechtweisendem Verhalten. Aber bevor wir das tun, wollen wir den Text zusammen lesen, bevor wir den Text auslegen und uns anschauen. Wollen wir auch den Herrn dann um seine Hilfe bitten. Lass uns lesen ab Vers 6 im dritten Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefes heißt es: Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemanden von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Vers 11. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Soweit der Text. Lasst uns den Herrn bitten, dass er uns diesen Text aufschließt. Geliebter Herr, wir danken dir für diesen wunderbaren Brief, den du uns hinterlassen hast, der uns die Anfänge der Gemeinde zeigt, der uns die grundlegenden Dinge für unser eigenes Gemeindeleben zeigt. Herr, du hast die Gemeinde gebaut auf Grundlage des Dienstes von Aposteln und Propheten. Und wir danken dir, dass wir jetzt darauf aufbauen können. Du bist der Eckstein und wir bauen darauf auf, dass du uns erlöst hast. Wir danken dir, dass der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dass dieser Stein zum Eckstein geworden ist. Du, Herr Jesus Christus, bist der Mittelpunkt, du bist der Ausgang und das Ende, du bist das Alpha und das Omega, du bist der Erste und der Letzte, du umfängst alles. Von dir wollen wir lernen. Danke auch für dieses Wort. Danke, dass du uns darin auch unterrichtest, miteinander richtig umzugehen. Wir bitten dich, lehre du uns, öffne unsere Ohren und erkläre uns du deinen Text an diesem Nachmittag um deines Namens willen. Amen. Ja, wenn wir diesen Text lesen, denken wir, ja, ist ganz einfach. Und das habe ich auch so gedacht. Und dann widmet man sich diesem Text und dann kommen doch ein paar Fragen auf, die man gerne loswerden möchte. Und je mehr man sich in einen Text versenkt, desto lebendiger und deutlicher werden auch diese Dinge. Zwischendurch werden neue Fragen aufgeworfen. Aber der Herr erklärt diese Dinge alle in seinem Wort. Wir müssen nicht zu irgendwelchen externen Quellen gehen, sondern wir fragen einfach nur sein Wort. Nun zunächst wollen wir uns fragen, was war denn überhaupt geschehen? Was ist hier los? Was ist die Situation? Und dazu wollen wir zunächst einmal noch Vers 11 uns anschauen. Vers 11 ist der Dreh- und Angelpunkt hier. Da heißt es, wir hören, wer sind die wir? Das sind die Männer, die diese Gemeinde mit gegründet hatten, der Apostel Paulus, der Prophet, und er war ein Prophet, Silas, beziehungsweise hier in diesem Brief wird er Silvanus genannt. Ihr könnt nachlesen, dass er ein Prophet ist in Apostelgeschichte 15. Und Timotheus, der Begleiter. Sie hörten, dass etliche von den Thessalonichern, etliche von euch, unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Das ist der Hintergrund, den wir jetzt ganz genau umschreiben wollen. In der Gemeinde der Thessalonicher wurde sonst die brüderliche Liebe wunderbar umgesetzt. Das haben wir gelesen. Und als Gemeinde sollten sie sich auch auf die korrektive Gemeindezucht einstellen und sie ernst nehmen. Und dieser Abschnitt befasst sich mit der korrektiven Gemeindeseelsorge oder, was ist geläufiger, Gemeindezucht. In diesem Text wird nichts von einem endgültigen Ausschluss gesagt, aber ich sage später mehr davon. Hier geht es darum, wie die Gemeinde diesen unordentlichen Wandelnden begegnen soll. Speziell solchen, die nicht arbeiten wollten, sondern es waren solche, die Müßiggänger waren und die sich zurückgelehnt haben und gedacht haben, ich lass mich versorgen. Die Gemeinde ist ein wunderbares soziales Netzwerk. Und ja, sie konnten noch nicht auf die Timotheusbriefe zurückgreifen, aber das Prinzip war schon da, man sorgte füreinander und das ist auch richtig, aber sie nutzten es aus. Möglicherweise, und wir wissen nicht, ob wirklich ein Zusammenhang dazu bestand, ist die Tatsache, dass sie wussten, der Herr kommt bald. Er wird kommen. Seine Ankunft steht nahe bevor. Das hatte der Apostel Paulus und seine Brüder ihnen deutlich gemacht in dem ersten Brief in Kapitel 4, ab Vers 13. Und da sagten sie sogar, wir, die wir noch leben, also muss die Wiederkunft des Herrn Jesus, die Vereinigung mit dem Herrn Jesus Christus unmittelbar bevorstehen. Was sollen wir da noch arbeiten? Ist es eine Möglichkeit? Was sollen wir noch arbeiten, wenn der Herr sowieso wiederkommt? Warum sollte ich mich abmühen, das zu tun, wenn mich doch jemand anders versorgen könnte? Und so könnt ihr euch vorstellen, wie die Umstände waren. Das waren nicht die Umstände, die es in der Stadt so gab, sondern das waren Dinge, wie sie in der Gemeinde vorgefunden waren, wurden. Es gab solche, die nicht fleißig arbeiten wollten, sondern sich einfach aufgrund ihrer Untätigkeit, ihres Müßiggangs nicht nur still verhielten, sondern gleichzeitig sich auch noch in die Dinge anderer einmischten. Nun, das wissen wir selbst auch aus unserer Gesellschaft. Menschen, die nicht arbeiten, sind äußerst gefährlich für unseren Staat. Sie sind teuer. Sie sind sehr teuer. Nicht, weil wir Arbeitslosengeld oder so etwas bezahlen müssen, sondern weil der Müßiggang Menschen auf dumme Gedanken bringt. Und wenn man nichts zu tun hat, dann kreiert man sich irgendeine Arbeit. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wenn man nicht tut, wozu man verpflichtet ist, dann kommt man auf dumme Ideen. Dann mischt man sich in Dinge ein, die einen nicht betreffen, die einen nichts angehen. Und die Gemeinde war eine vorbildliche Gemeinde, die sich trotz der Erschwernisse durch feindselige Menschen in ihrem Dienst nicht beirren ließ. Das, was wir hier sehen, das sind etliche von den Brüdern, das sind einige von ihnen, das sind aber nicht alle. Das Wesen dieser Gemeinde war eine vorbildliche, eine wunderbare Gemeinde. Dennoch, trotz aller Vorbildlichkeit brauchten einige Geschwister in der Gemeinde, ganz wie es in jeder anderen Gemeinde von Zeit zu Zeit auch der Fall ist, Korrektur. Ich kenne keine Gemeinde, in der es keine Korrektur gibt und die nicht notwendig ist. Das gibt es einfach nicht. Ich kenne es aus meinem eigenen Leben, ich brauche selber Korrektur. Und so ist es einfach nur verständlich, dass es hier auch eine Korrektur geben muss. Es gab theologische Korrektur, haben wir gesehen, in Bezug auf den Tag des Herrn und die Vereinigung mit dem Herrn Jesus Christus. Aber hier erleben wir in diesem Abschnitt, wie sich die Korrektur auf den praktischen Lebenswandel erstreckt. Und bei einer Gruppe von Geschwistern hatte sich also dieses Problem eingeschlichen, dass den Missionaren bereits beim ersten Aufenthalt als ein möglich auftretendes Problem bekannt gewesen war. Sie sagen, oh, das könnte etwas sein. Und deshalb wird es auch gleich von Anfang an angesprochen. Schaut einmal in Vers 10 in unserem Text. Da heißt es, denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht arbeiten. Das war nicht essen. Also von Anfang an wurde das auch den Thessalonichern beigebracht. Ihr wollt euch ernähren, ihr wollt eure Familie ernähren, dafür müsst ihr arbeiten. Und die Unordentlichen, die sie dort in der Gemeinde, von denen sie hörten, ihr erinnert, wo sind diese Brüder? Die sind gerade in Korinth. Sie hören gerade von anderen, die vielleicht gereist sind, dass es in Thessalonich Probleme gibt. Und deshalb erfolgte schon im ersten Brief die Aufforderung, in 1. Thessalonicher 5 und Vers 14, wir ermahnen euch, Brüder, verwarnt die Unordentlichen. Es gab mittlerweile solche, die nicht arbeiten wollten. Und übrigens, Unordentliche sind nicht nur Leute, die nicht arbeiten wollen, sondern wir haben in der Predigt aus 1. Thessalonicher 5, Vers 14 gelernt, dass die Unordentlichen solche sind, ataktos, das griechische Wort, die sich militärisch, das ist ein militärischer Begriff, beinhaltet die Vorstellung, dass eines Soldaten, der nicht im Einklang mit dem anderen war, ein Soldat, der nicht in Reih und Glied war, ein Soldat, der sich des ungebührlichen Benehmens schuldig gemacht hatte. Dafür wurde das Wort gebraucht. Es war ein Soldat, der widerspenstig war, der sich nicht unterordnete, der Befehle missachtete und seine Pflichten nicht erfüllte. Kurz gesagt, er scherte aus. Und das wird jetzt übertragen auch dieses A-Taktus, ich merke mir das immer so, A ist die Negierung von etwas und ein Takt aus dem Takt sein. Da ist jemand aus dem Takt, da ist jemand nicht in Reihe und Glied, der geht nicht im Takt mit den anderen mit. Und das war nicht nur, dass Leute nicht arbeiten würden, sondern es gab alle möglichen Möglichkeiten, nicht im Takt oder nicht in Reihe und Glied mitzugehen mit dem, wozu Gott uns berufen hat. Aber mittlerweile gab es solche, die nicht arbeiten wollten, sondern es vorzogen, sich durch andere versorgen zu lassen. Wie es so ist, kam es vermutlich aufgrund des Müßigganges dieser Leute dazu, dass sie sich in die Dinge anderer einmischten und so die Ruhe in der Gemeinde auch störten. Nun, ich kann das bestätigen, dass es häufig so ist. Leute, die in der Gemeinde und in ihrem Leben am wenigsten tun, sind oft die größten Kritiker und Störenfriede. Leute in Thessalonich führten ein Leben, das man als einen unordentlichen Lebensstil bezeichnen konnte. Und dabei ging es nicht, dass man zu diesen Leuten nach Hause kam und oh, da kommst du in den Garten, der Vorgarten, da liegt die Hake rum und der Eimer ist auf den Kopf gedreht und alles ist einfach durcheinander. Darum geht es nicht. Es ging nicht darum, dass die Schränke des Hauses nicht in Ordnung waren oder sonst irgendwelche äußerlichen Faktoren davon sprachen, dass diese Personen unordentlich waren, obwohl das natürlich auch sein konnte. Nein, hier ging es darum, dass ihr Leben aus dem Takt war, dass sie ausscherten beim Umsetzen des Richtigen, nämlich zu arbeiten. Sie rebellierten gegen diese Arbeit. Anstatt fleißig zu arbeiten, wurden sie zu Müßiggängern, die sich nicht nur von anderen abhängig machten, sondern sich auch die Geschäfte anderer unrechtmäßig in die Geschäfte anderer unrechtmäßig einmischten. Nun, jetzt geht es in diesem Text darum, wie sollte die Gemeinde nun mit diesem Problem umgehen? Und die Antwort darauf ergibt sich aus dem Textabschnitt. Ich habe gesagt, zwei Dinge, die getan werden mussten. Es mussten zurechtweisende Worte fallen und es musste ein zurechtweisendes Verhalten geben. Zwei Dinge, ganz einfach. Lasst uns mit den zurechtweisenden Worten beginnen. Das erste ist, fordert sie zum Gehorsam auf. Fordert diese Leute zum Gehorsam auf. Die Gemeinde wird hier geschlossen und zuerst aufgefordert. Nicht die Brüder oder die Geschwister, die nicht arbeiten wollen. Zuerst wird die Gemeinde aufgefordert, geschlossen zu handeln, sich bei dem Prozess der Korrektur zu investieren. Die Gemeinde soll durch ihr Verhalten den Prozess der Korrektur bekräftigen und die Worte dafür mussten auch fallen. Die Norm für den angemessenen Wandel in Hinsicht auf die Arbeit war allen Geschwistern bekannt. Sie ist jedem Bibelleser bekannt. Und bereits in 1. Mose Kapitel 3 erhält der Mensch Anweisungen darin, wie wir in Bezug auf die Arbeit uns verhalten sollen. Ihr könnt das gerne aufschlagen und mitlesen. 1. Mose Kapitel 3, die Verse 17 bis 19. Nach dem Sündenfall, die deutlichen Worte Jahwes an Adam. Da sagt er, ab Vers 17, und du, Adam, sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Jetzt kommt es, achte darauf, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Nicht die Arbeit war der Fluch und ist der Fluch, sondern die Art und Weise, wie sie nach dem Sündenfall getan werden sollte. Da heißt es, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, sagte Jahwe dem Adam. Erschwernisse beim Arbeiten fordern auch dich und mich heraus, unsere Arbeit dennoch zu tun. Um den Fluch der Sünde nicht zu vergessen, gibt es diese Erschwernisse. Und wenn du manchmal denkst, warum könnte das nicht einfacher gehen? Warum geht das jetzt nicht? Warum muss ich hier so viel investieren? Geht es euch nicht häufig so? Könnt ihr das nicht, nicht selbst machen? Das ist eine Wunschvorstellung. Wir sind dazu angeordnet worden, zu arbeiten im Schweiße unseres Angesichtes. Und damit wir ja nicht diesen Fluch vergessen, der über die Welt gekommen ist aufgrund dieser Sünde. Arbeit unter erschwerten Umständen soll jeder von uns leisten. Wir sind nicht von diesen Dingen ausgeschlossen. Arbeit ist das, was Gott für uns alle vorgesehen hat. Und das ist genau, was auch die Missionare durch ihre Worte und ihr Leben lehrten. In Vers 10. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Also er weist zurück auf die Zeit, wo diese Männer bei den Thessalonichern waren. Da hatten sie das bereits gelehrt. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Schaut auch einmal in den ersten Thessalonicher Brief. Dort wurde es auch schon zum Thema gemacht. 1. Thessalonicher Kapitel 4 und die Verse 10 und 11. 1. Thessalonicher 4, Vers 10 und 11. Da heißt es im zweiten Teil des Verses 10, wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Also das war schon ein Gebot, damit ihr anständig wandelt. Nicht unordentlich, sondern anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemanden nötig habt. Ihr sollt nicht abhängig von irgendjemand sein, ihr sollt arbeiten. Sie lehrten die Geschwister dieses Prinzip durch Wort und durch die Tat, durch das Vorbild. Und wir müssen uns auch daran erinnern, die Arbeit als ein Gebot Gottes zu lehren und zu leben. Und den Ephesern schrieb der Apostel Paulus in Kapitel 4, oft wollen wir diesen Vers nicht auf unser eigenes Leben anwenden, denn da fängt es so an, wer gestohlen hat, und davon schließen wir uns natürlich selbstverständlich aus, wir sind doch keine Diebe gewesen, und ob wir das waren, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Erzähl du mir, dass du nie gestohlen hast. Du hast gestohlen, zumindest hast du Gott die Ehre gestohlen. Und jeder, der ein Wiedergeborener ist, der soll sich bemühen, mit den eigenen Händen etwas Gutes zu erarbeiten. Was ist dieses Gute? Das ist etwas Materielles, damit du in der Lage bist, selbst den Bedürftigen etwas zu geben. Das spricht deutlich davon, dass wir arbeiten sollen. Und in diesem Vers sind wir als Gotteskinder angesprochen, die wir zuvor Diebe waren. Wir waren Diebe. Vielleicht denkst du als Frau, beziehungsweise als Ehefrau, wie gut es ist, dass du nicht arbeiten musst, sondern zu Hause bleiben kannst. Oh, denk niemals so einen Unsinn. Ja, manchmal denken Geschwister so, dass die Ehefrauen ja ihren Auftrag zu Hause haben und deshalb nicht arbeiten müssen. Das ist ein Blödsinn. Wisst ihr, warum so viele Frauen heute ihr Zuhause verlassen, weil sie die Arbeit zu Hause nicht mehr ertragen können, weil sie überfordert sind, laufen sie und wollen sie irgendwo verwirklichen, hinter irgendeinem Schalter und sagen, ich habe mich selbst verwirklicht, ich habe den Stempel auf deinen Pass gesetzt. Das ist dummes Zeug. Du musst nicht arbeiten, haha. Das stimmt nicht. Zu Hause ist eine schwere Arbeit. Und Schwestern, ihr sollt, und ihr wollt doch tugendhaft sein, oder? Dann habt ihr das auch schon gelernt. Ein Kennzeichen für die Tugendhaftigkeit einer Frau ist ihr Fleiß und die Arbeit. Du bist in deinem Hause nicht zum Internetsurfen berufen und dazu die neuesten Seifenopern im Auge zu behalten. Deshalb bist du nicht Ehefrau. Die tugendhafte Frau, was wird von ihr gesagt? Sprüche 31, Vers 27, sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und isst nie das Brot der Faulheit. Das ist der Grund, warum du zu Hause bist. Bei den Thessalonichern musste das göttliche Gebot bekräftigt werden. Und diese von Gott gegebene Vorgabe der Missionare muss durch die Gemeinde unbedingt bekräftigt werden. Nun, hier taten es die Missionare. Sie taten es bei ihrer Anwesenheit, sie machten es durch diese wunderbaren Briefe. Und so machen wir das auch. Wir nehmen jetzt diesen Brief oder die Bibel und sagen, guck, hier steht es geschrieben. Das Wort Gottes sagt, du sollst arbeiten. Du sollst nicht unordentlich wandeln. Du sollst nicht ausscheren. Du sollst tun, was Gott sagt, sonst scherst du aus und du entehrst deinen Gott. Und weil wir keine Apostel und Propheten bei uns hatten, sondern einfach ganz normale Prediger, muss die Gemeinde aufgefordert werden, das Wort Gottes mit ihren Worten und Handlungen zu untermauern. Mit Worten und Handlungen zu untermauern. Wir müssen es euch beibringen, ihr müsst arbeiten. Es ist richtig, dass ihr arbeitet. Es ist nicht richtig zu sagen, wir haben so ein wunderbares Sozialnetz, ich gehe gar nicht arbeiten, ich komme schon klar, keine Angst. Und wenn nicht, der Staat wird mich schon irgendwie versorgen. Nun, das ist wunderbar, dass es so ist, dass wir Versorgung bekommen, wenn es nicht möglich ist, dass wir arbeiten. Aber du sollst alles dran setzen zu arbeiten. Was Gott der Gemeinde den grundlegenden Männern offenbarte, war nicht zu verachten, sondern zu beachten. Schaut mal in Vers 12, was mit diesen Leuten geschehen sollte, die nicht arbeiteten. 2. Thessalonicher 3, Vers 12. Da heißt es, solchen gebieten wir und ermahnen sie. Wir gebieten, also das war nicht irgendwie eine Option. Oh, ihr könnt arbeiten, wenn ihr Lust habt. Ja, könnt ihr auch noch ein bisschen Geld dazu verdienen. Nein, nein, nein. Das ist ein Gebot Gottes. Du sollst arbeiten. Und wir ermahnen solche, dass sie nicht unordentlich wandeln, sondern dass sie unnützige Dinge treiben. Das haben sie getan. Und Vers 12 heißt es, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Also, es war ein Gebieten und ein Ermahnen. Das ist kein eigenmächtiger Wunsch. Das ist nicht irgendwie ein Wunschdenken eines Apostels oder eines Propheten, sondern das ist das, was mit der Autorität unseres Herrn Jesus Christus hier bekräftigt wird. Das ist kein Befehl der Vorliebe. Such dir aus. Hey, du bist doch schlau. Du weißt, wie du das System austricksen kannst. Oder auch der Gemeinde. Ich habe gehört, ja, wenn man nicht genug verdient, dann wird die Gemeinde schon irgendwie einspringen und mir helfen. Ja, ich kenne das von größeren Gemeinden, wo die Gemeinden versucht wurde, immer ausgenutzt zu werden. Ich habe so einen Fall miterlebt, wo sich eine Frau krank stellte und die Gemeinde nach Strich und Faden ausgenutzt hat, um ja versorgt zu werden. Ihr Lieben, das ist dem Evangelium nicht würdig. Das ist unordentlich. Nun, wir müssen das bekräftigen. Wir fordern sie zum Gehorsam auf. Denn wenn etwas bekannt ist und man etwas nicht tut, dann ist es was? Dann ist es ungehorsam. Deshalb müssen wir auffordern, geh arbeiten, tu etwas dafür. Wenn es dir möglich ist, tu was. Nun zweitens, fordere die Gemeinde in brüderlicher oder fordere die Geschwister in brüderlicher Liebe auf. Schaut mal in Vers 15. Wir sind hier tatsächlich in einen Prozess der Gemeindezucht hineingenommen worden. Es gab solche, die nicht arbeiten wollten, obwohl es ihnen bekannt war. Sie waren ungehorsam, die Worte sind gesprochen worden, sie wurden sogar wiederholt angesprochen und sie waren immer noch nicht bereit, das zu tun. Jetzt wird es konkret ausgedrückt, was die Gemeinde in Thessalonich tun sollte. Sie sollten gemeinschaftlich und geschlossen daran arbeiten und diesen Brüdern oder Schwestern, hier werden ja meistens immer nur die Brüder angesprochen, aber Schwestern können sich genauso so eine Einstellung haben. Hier heißt es, Vers 15, doch haltet ihn, diese Person, diesen Müßiggänger, der unordentlich wandelt, nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als ein Bruder. In diesem dritten Schritt geht es darum, jemanden zurechtzuweisen, nicht als ein Feind, sondern es geht darum, einen Bruder wieder zu gewinnen. Und das ist ein Unterschied. Wenn wir Ungläubige haben, für die haben wir immer noch genug Liebe, dass wir sie evangelisieren. Wir rufen sie zu Buße auf. Kehrt um, bekehrt euch zu Gott. Ja, und das ist das, was wir tun. Aber in der Gemeinde betrachten wir niemanden als einen Feind. Das sind unsere Geschwister. Und wir haben gesehen, wie die Thessalonicher einander in brüderlicher Liebe zunehmend mehr auch geliebt haben und noch mehr lieben sollten. Hier geht es nicht um Feinde, sondern um solche, die sich zu Christus halten und bekannten. Und in diesem Schritt der Gemeindezucht musste man die Dinge wiederholen, was von Beginn an Kenntnis der Kinder Gottes war. Aber dann stellte sich heraus, diese Worte, die reichten nicht aus. Und deshalb, sage ich euch, sind wir in einem Prozess der Gemeindezucht hier. Es erforderte das geschlossene Handeln der Gemeinde. Wie soll die Gemeinde dem unordentlich Wandelnden begegnen? Erstens mit zurechtweisenden Worten. Und wenn die Worte gesagt worden sind, dann folgt auch das Handeln. Manches Mal und so oft laufen die beide auch parallel nebeneinander her. Aber jetzt heißt es, ziehe dich von den Unordentlichen zurück. Ist euch das aufgefallen? Vers 6. Wir gebitten euch, Brüder, das sind nicht die Unordentlichen, sondern sind die Treuen der Gemeinde, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Und hier geht es nicht um private Traditionen, sondern das ist das, was die Brüder vom Herrn empfangen hatten und sie jetzt den Thessalonichern im Auftrag des Herrn Jesus Christus weitergeben. Der Herr Jesus Christus hatte den Paulus gesandt, er hatte den Silas gesandt und auch den Timotheus an die Seite dieser beiden Männer gestellt. Vers 14, wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Und hier ist der Zweck, diese Anweisung der Missionare ergehen nochmals an die ganze Gemeinde. Jeder von ihnen musste bei der Korrektur der unordentlichen Geschwister mitwirken. Jeder sollte dabei das Zurückziehen von einem unordentlichen Bruder oder einer Schwester umsetzen. Und zwar sollte man sich jeder sündigen Person zurückziehen. Nicht nur die Leute, die nicht arbeiten wollten. Aber das ist hier gerade das spezielle Thema. Es gab auch andere Unordentliche, aber das hier ist das Thema, dass sie nicht ihr eigenes Brot verdienen wollten. Da ist kein Zurückziehen im absoluten Sinne gemeint und der Bruder oder die Schwester wird noch nicht aus der Gemeinde ausgeschlossen. Das sehen wir hier nicht. Das ist hier noch nicht das Thema. Nein, hier geht es darum, der Person die besondere und gewöhnliche Gemeinschaft zu verwehren. Nachdem ihm gesagt oder ihr gesagt worden ist, so kannst du nicht leben, du musst Gott gehorchen. Geschlossen treten wir auf, geschlossen belehren wir die abirrende Person und geschlossen handeln wir auch und ziehen uns von dieser Person zurück, sodass der gewöhnliche Gemeinschaft nicht mehr gegeben ist. Hier geht es um einen Schritt der Gemeindezucht. Gott will mit diesem Schritt die Scham des Sünders bewirken. Und da kann keiner ausscheren. Keiner von dem, der angesprochen ist, kann ausscheren und unangebrachtes Mitleid empfinden. Du kannst ja, oh ja, alle ziehen sich von dir zu. Ach du Armer, ich muss jetzt nicht trösten kommen und ich komme zu dir und ich bin dein Ersatz für den Rest, die ja so lieblos sind. Nein, das Zurückziehen ist der Ausdruck der Liebe gegenüber dieser Person. Und ich kann dabei nicht genug betonen, wie wichtig das ist, dass man geschlossen handelt. Wiederholt haben wir in dem Prozess korrektiver Gemeindeseelsorge erlebt, dass Geschwister, die Hirten, die für die Überwachung dieser Vorgänge verantwortlich sind, nicht unterstützen. Das kommt leider immer wieder vor. Stattdessen untergraben immer wieder Leute die Autorität ihrer Hirten, indem sie meinen, Tröster sein zu müssen. Oder, was noch viel schlimmer ist, ihren eigenen Unmut der unter Zucht stehenden Person kundtut über die Hirten. Wie können sie nur? Nun, jedes Ausbleiben der Unterstützung in einem solchen Fall ist ein in den Rücken fallen und drückt nicht nur das Misstrauen Menschen gegenüber aus, sondern ist ein mangelndes Gottesvertrauen. Solch ein Verhalten spricht von der mangelnden Liebe zu einer Person, die unter die Disziplin einer Gemeinde gefallen ist. Nun, wie sieht das aus? Nun, hier ist eine Person, die angesprochen ist und wir alle sehen, das ist nicht konform mit dem, was die Bibel sagt. Und wir müssen diese Person ermahnen und wir haben das wiederholt getan. Und jetzt kommt dieser Schritt, wo wir die gewöhnliche Gemeinschaft dieser Person entziehen. Nicht im absoluten Sinne, die Person darf noch in den Gottesdienst kommen, aber wir fahren nicht zum Kaffee trinken dorthin und wir sagen vielleicht der Person, bitte setz mit dem Abendmahl aus, du solltest nicht an diesem Mahl teilnehmen, wenn du in Sünde lebst. Kehr um, tu Buße. Das ist nicht im absoluten Sinne, wir reden nichts, kein Wort. Wir sind einfach dazu aufgefordert, keine Gemeinschaft zu geben, die eigentlich die Geborgenheit einer Gemeinde darstellt. Um Christi willen, um eine Person zur Beschämung zu führen. Deshalb schreiben die Missionare, wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das war nicht eine fixe Idee von diesen Brüdern, die haben gedacht, oh, ich habe eine gute Idee, wie wir die zwingen können. Nein, das ist im Sinne unseres Herrn Jesus Christus, der die Gemeindezucht in Matthäus 15 auch genauso lehrt. Er lehrt, dass man verschiedene Schritte vor sich nehmen muss, dass man nicht in einem Schritt jemanden einfach rausschmeißt aus einer Gemeinde, das ist ein großer Unfug, sondern dass wir immer das Ziel haben, jemanden zu gewinnen. Und wenn jemand unordentlich, ataktos wandelt, eine Person, die unter Gemeindezucht gestellt ist, dann jemand einen Rückhalt gibt oder diesen Spalt nutzt und sagt, du kannst aber zu mir kommen. Ich verstehe, du leidest jetzt wirklich. Komm zu mir, wir beten zusammen und es wird schon alles gut. Dann, ihr Lieben, schlüpfen diese unter der Gemeindezucht stehenden Leute auch gerne in diese Nische hinein. Und dann tut man sich zusammen und vielleicht findet man noch einen Dritten und sagt, ja, es ist unmöglich, was da passiert. Nein, wir müssen geschlossen in dieser Sache stehen. Deshalb wird hier die gesamte Gemeinde aufgefordert. Diese Lücke darf nicht entstehen. Und das machen die Missionare an dieser Stelle klar. Ein solches Verhalten wird durch dein Ausschreiten, wenn du nicht dich genau dahinter stellst, macht die ganze Sache der Gemeindezucht wirkungslos. Es kommt sogar vor, dass sich unter Gemeindezucht gestellte Geschwister an andere Geschwister außerhalb des Leibes wenden. Kann ich das vorstellen? Es geht jetzt hier in der Gemeinde eine Art Gemeindezucht und auf einmal wenden sie sich an eine andere Gemeinde und sagen, ja, ihr seid alle verkehrt, ich will das nicht hören. Weil sie den Anweisungen der Schrift nicht Folge leisten wollen, gehen sie auf Leute zu, die ihnen nach dem Mund reden und von denen sie wissen, dass sie sie vielleicht beeinflussen können. Du kennst mich doch, du weißt doch, wie lieb ich bin, wie gut ich bin und was ich schon alles in der Vergangenheit getan habe. Lieben, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie ist dein Verhältnis jetzt zu dem Wort Gottes? Tust du, was Gott sagt? Oder bist du aus dem Takt? Bist du aus dem Gleichschritt mit dem, was Gott sagt? Ihr Lieben, deshalb ist es so wichtig, dass Seelsorge auch nur innerhalb der Gemeinde stattfindet. Oder dass zumindest die betreffenden Ältesten bei einer Entscheidungsfindung befragt werden. Wenn schon von außen Hilfe herangezogen wird, dann sollen zumindest die Ältesten einer Gemeinde befragt werden, nicht losgelöst davon. Nun, eine Person, die sich nicht in den Willen Gottes einfügt und eigenwillig handeln möchte, braucht die Liebe der korrektiven Gemeindeseelsorge. Nun, Gemeindezucht ist wohl das geläufigere Wort, aber ich liebe dieses Wort, korrektive Gemeindeseelsorge. Wir wollen jemanden zurückgewinnen. Nicht loswerden. Leider habe ich das miterlebt. Ja, dass Gemeinden nicht in der Lage sind und sie wollen einfach nur jemanden loswerden. Das ist ein Problem für mich, die will ich loswerden. Schrecklich. Ganze Gemeinden versündigen sich. Nein, Gemeindezucht ist ein Ausdruck der Liebe, weil uns der Bruder oder die Schwester etwas bedeutet und wir sie gewinnen wollen. Wir sind Familie Gottes und handeln deshalb nach Gottes Maßstäben. Wir wollen die Familie erhalten und nicht zerstören. Und wenn ihr das wollt, dann werden wir auch als solche, die potenziell unter Zucht stehen, denn die werden das annehmen, was man uns durch das Wort und Handlung klar macht. Wenn jemand unter Zucht gestellt wird und man merkt, da kommt jemand in echter Liebe und es ist ein Bruder und eine Schwester, die wird sich korrigieren lassen. Und wir sollten uns nicht von dieser Familie isolieren, als solche, ja, wenn wir unter Zucht gestellt werden oder gar trennen, nur weil uns jemand auf diese Weise die Wahrheit und Liebe nahe, Gottes Liebe nahegelegt hat. Der alleinige Grund dieser Isolation von Geschwistern liegt darin, dass ihnen ihre Sündhaftigkeit durch Beschämung bewusst werden soll. Das ist der Grund. Und das ist ein Ausdruck der Liebe. Wenn man das nicht erkennt durch Worte, dann muss es durch die Handlung geschehen. Und in diesem Zusammenhang der Thessalonicher wurden die unordentlichen Personen zunächst verbal ermahnt und dazu sollte zweitens das Verhalten der Gemeinde kommen. Die Ermahnung durch Worte muss mit einem Verhalten der Geschwister zu dieser Isolierung führen, damit eine Beschämung eintreten kann. Wird aber die Isolierung nicht vollständig vorgenommen, weil vielleicht eine Person falsche oder zu hohe Meinung von der unter Zucht stehenden Person gewonnen hat und sagt, oh, diese Person ist so gut, ich habe nur Gutes erlebt. Das kann auch sein. Aber diese Person steht nicht aus irgendeinem Grund unter Zucht. Das ist nicht irgendwie aus der Luft herausgegriffen. Es muss einen Grund geben. Und selbst wenn ich nicht weiß, was vorgefallen ist, muss ich doch denjenigen vertrauen, die das eingeleitet haben. Und wenn die Ältesten das überwachen, dann machen sie das nicht, weil sie Spaß daran haben. Das ist überhaupt keine Freude. Es ist nur eine Freude, Buße zu sehen. Die Wirkung bleibt dann oft aus. Ja, die entstehende Lücke durch die bei der Gemeindezucht ausscherende Person richtet dann sogar großen Schaden an, wenn jemand sich da einmischt. Wichtig ist, dass die ganze Gemeinde diese Anweisung versteht. Und so wird auch jeder Einzelne aufgerufen, das ist zweitens unter den zweiten Punkt, ahme die rechten Vorbilder nach. Ahme die Vorbilder nach. Verse 7 bis 10. Und da wird die Gemeinde angesprochen und ich lese die Verse nochmal vor. Ihr wisst ja selbst, Brüder, ihr Treuen, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Die Worte sind unmissverständlich klar. Diese Männer waren solche, die das Evangelium den Thessalonichern brachten. Und Paulus und seine Männer rufen auch anderswo zur Nachahmung auf. Paulus tat es ganz häufig. Er hört einmal nur auf 1. Korinther 11, Vers 1. Da sagt er, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer, in Klammern, des Christus bin. So wie ich es bin, des Christus bin. Wir können jemanden nur zum Nachahmen aufrufen, wenn wir tun, was Christus sagt. Tu es so wie ich, weil ich es wie Christus tue. Und das taten sie. Nun, wie hatten sie sich verhandelt? Sie hatten sich nicht unordentlich verhalten. Sie hatten nicht unordentlich gelebt, sagt der Text. Sie hatten nicht umsonst das Brot der Thessalonicher gegessen. Sie hatten mit Mühe und Anstrengung Tag und Nacht gearbeitet. Sie wollten niemand zur Last gefallen und sind es auch nicht. Und Paulus beschreibt den Korinthern und sagt ihnen in 2. Korinther 11 und Vers 8, andere Gemeinden habe ich beraubt und von ihnen Lohn genommen, um euch zu dienen. Seht ihr, Paulus war ein gesandter Missionar und Gemeinden kannten seine Not. Er wusste, er musste leben. Und Paulus war ein Zeltmacher. Er konnte gewisse Dinge mit seinen eigenen Händen arbeiten und das tat er mit allem Fleiß. Aber die Gemeinden wussten auch ganz genau, er muss frei sein für seinen Dienst. Und so gaben sie ihm Lohn. Gemeinden, die nicht unmittelbar jetzt betroffen waren bei der Gründung dieser Gemeinde in Thessalonich. So war es in der Zeit, als Paulus in Thessalonich war. In der Gründungsphase war er auf seine Arbeit und Unterstützung anderer angewiesen. Und er schreibt den Philippern später aus dem Gefängnis, im Jahre 61 schreibt er ihnen aus Rom und sagt, ihr Philipper, Kapitel 4, Vers 15 und 16, ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Seht ihr, Paulus kam als Gemeindegründer mit den Brüdern dort an und hat nicht gesagt, oh, jetzt müsst ihr uns alle bezahlen, wir kommen, bringen euch hier das Evangelium, ich habe Dienstausfall, ich kann jetzt nicht meine Zelte vorbereiten und ihr solltet mich jetzt bezahlen, das steht mir zu. Nein, nein, er sagt, ich wollte euch ein Vorbild sein. Und das ist der ganz gewöhnliche Weg eines Missionaren, der gesandt wird. Wir gehen nie. Als wir zu den Indianern nach Kanada gingen, haben wir nicht gesagt, ey, die Indianer, ihr müsst jetzt bezahlen, dass wir hier euch verkündigen. Die hätten gesagt, ihr seid ein Vogel. Du bist krank, Junge. Geh mal nach Deutschland zurück. Du bist krank. Nein. Andere haben dafür bezahlt. Die eigenen Hände haben dafür gesorgt. Aber Paulus betont den Thessalonichern gegenüber Vers 9, nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Er wollte sagen, guck mal, guckt uns an, wir arbeiten hart, wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Wir sind euer Vorbild. Und Paulus sagte den Korinthern dann in 1. Korinther 9, Vers 14, so hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Oh, das ist ja ein absoluter Widerspruch. Also, sollte doch aus den Erträgen dessen, was ich jetzt leiste, auch leben. Nun, das stimmt, wenn eine Gemeinde dazu wächst und in der Lage ist, jemanden zu unterstützen, dann ist das auch der normale Werdegang. Aber in den Anfangsphasen sagt er, ich bin niemandem zur Last gefallen. Ich wollte euch zeigen, was es heißt, hart zu arbeiten. Und das haben wir getan. Wir waren unter euch und haben das getan. Und deshalb ist es auch für uns wichtig, dass wir die rechten Vorbilder nehmen und ihnen nacheifern. Und drittens und vor allem, verharre im Gutes tun. Vers 13. Und das Arbeiten ist das Gute tun. Lass dich nicht anstecken von Geschwistern, die aus der Reihe tanzen, die als Unordentliche wandeln. Und wenn sie auch nicht mit ihren Händen fleißig arbeiten und sagen, ich komme doch sowieso längst, ich brauche das nicht, so bleibt ihr doch dabei, das Richtige zu tun. Eine Arbeit nachzugehen, das ist etwas Gutes. Du gehst dieser Arbeit nach, um dem Herrn zu dienen. Lieben, wir müssen ein klares Verständnis dafür haben, was Arbeit ist. Und es gibt keine Zweiteilung. Ja, du stehst ja im geistlichen Dienst. Du stehst da, wo du bist, auch im geistlichen Dienst. Paulus schreibt den Ephesern in Epheser Kapitel 6, die Versen 5 bis 8, da mahnt er, ihr Sklaven, gehorcht euren leiblichen Herren. Die Herren sind die Arbeitgeber. Gehorcht ihnen mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Herrn, als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Sklaven des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun, dient mit gutem Willen dem Herrn. Ihr Lieben, das ist so. Du bist bei der Arbeit und du dienst dem Herrn. Stell dir das genau vor. Ich arbeite jetzt für meinen Gott. Deine Qualität die ändert sich auf einmal. Die Produkte werden nicht mehr schief und krumm sein. Du wirst auf einmal super Produkte herstellen, weil du arbeitest für den Herrn. Und du regst dich viel weniger auf, denn du arbeitest für den Herrn. Du sagst, nee, meine Arbeit ist ungerecht. du arbeitest für den Herrn. Und wenn Gott nicht will, dass du da arbeitest, dann gibt er dir eine andere Arbeit. Aber solange du da bist, arbeitest du dem Herrn zur Ehre. Und das ist etwas Gutes. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, was wisst ihr? Was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Er sei ein Sklave oder ein Freier. Es gibt Lohn. Es gibt Lohn. Und als Hausfrau denkst du, ja, was kann ich denn schon von Lohn bekommen? Du kriegst Lohn vom Herrn, wenn du treu den Haushalt machst, wenn du die Toiletten putzt, wenn du das Geschirr spülst, wenn du die Wäsche deines Mannes machst und deiner Kinder. Dann tu das in Treue dem Herrn gegenüber. Arbeite hart daran. Wie könnt ihr also das bekräftigen, was richtig ist? Indem ihr eure Arbeit, egal was ihr beschäftigt, wo ihr beschäftigt seid, mit einer rechten Einstellung und Fleiß für Gott nachgeht und sie tut. Und wie wir gelernt haben, gewinnt man dadurch etwas Gutes. Ihr habt dann etwas Gutes in der Hand, was ihr nutzen könnt, um das Reich Gottes zu bauen, um die Gemeinde zu bauen, um sogar den armen Leuten zu helfen, die wirklich nichts haben. Macht also weiter mit dem, was richtig ist. Vers 13 ist genau das, was er sagen will. Ihr aber Brüder, das sind die Treuen. Er spricht jetzt die Treuen an. Ihr Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Du guckst vielleicht, guckst darüber, der andere, der fährt schon wieder an den Strand und der ist schon wieder, hat schon wieder frei und oh Mann, und du schuftest und oh, ein Schweiß überall. Und weißt du was, du tust das für den Herrn. Dein Lohn kommt noch. Und dein Vorbild ist gefragt. Und Gott wird dich entlohnen und nicht gering. Und bedenke, schon wer nachlässig in seiner Arbeit ist, der ist ein Bruder des Zerstörers. Sprüche 18, Vers 9. Ja, es guckt jetzt keiner. Oh, jetzt kann ich mich richtig hängen lassen. Ich brauche nicht arbeiten, da guckt ja jetzt keiner. Oh, der Chef kommt in 10 Minuten wieder. Oh, müssen wir wieder arbeiten. Oh nein. Nein, du bist ein Bruder. Das ist ein enges Verhältnis, das hier beschrieben wird, zu dem Zerstörer, ein Bruder des Zerstörers. Wenn du nicht tust, was Gott dir gesagt hat. Fleißig das Gute tun, so beschreibt Paulus den Galatern, ist auch ein Prinzip, das in der Gemeinde Gültigkeit hat. Ja, das Priorität hat. Da ist es im Galaterbrief. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten. Ernten ist dann, wenn der Lohn kommt. Wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Und hört genau zu, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wer sind die? Das sind die Gläubigen. Wir gehören zu Gottes Haushalt. Wir sind Gottes Familie. Und wenn wir was Gutes tun, dann tun wir in erster Linie den Gläubigen etwas Gutes. Ja, es ist immer noch genug da, dass wir auch den Ungläubigen Gutes tun. Wir bringen ihnen das Evangelium. Wir bringen ihnen die Wahrheit, dass sie Sünder sind. Das ist ein Akt der Liebe und Gutes. Aber in erster Linie tun wir den Hausgenossen des Glaubens Gutes. Geschwister, das sind wir. Ist euch einmal aufgefallen, wie sehr ihr euch für eure eigenen und leiblichen Familie einsetzt? Wie sehr man sich da einsetzen kann? Man reißt sich alle Arme aus. Glaubt ihr Gott nicht, dass die Gemeinde die Familie Gottes ist? Glaubt ihr das nicht? Ist das nur eine Theorie? Das kann nicht sein. Die geistliche Familie steht sogar über der leiblichen. Was ihre Priorität anbetrifft, das hat Jesus selbst während seines Erdenlebens deutlich gelehrt. Was hat er gesagt? Die, die meinen Willen tun, die den Willen des Vaters tun im Himmel. Das ist mein Bruder, das ist meine Schwester, das ist meine Mutter. Deshalb habe ich Zuversicht für unsere Gemeinde in Hinsicht auf diese Themen und auch auf Unordentliche und auf das Zurechtbringen der Unordentlichen. Und wenn ihr keine Zuversicht habt, dann habt ihr ein großes Problem. Einige wollen sich sogar, weil sie keine Zuversicht haben, von der Gemeinde trennen. dann denkt ihr vielleicht, dass die Gemeinde einem chinesischen Restaurant gleicht, in dem man einfach einkehrt, um sich an das Buffet zu stellen und zu nehmen, was man will, was einem gerade schmeckt. Die Gemeinde ist aber nicht dazu da, um deinen Appetit nach euren Lieblingsspeisen zu erfüllen. Die Gemeinde ist auch kein Hörsaal, bei dem ihr euer Wunschkonzert zu hören bekommt. Die Gemeinde ist auch nicht in erster Linie dazu, um eure Probleme zu lösen. Darum geht es gar nicht. Die Gemeinde ist vielmehr einer Familie gleich, in der wir Rücksicht über und die Liebe des Christus anwenden. Die Gemeinde ist der lebendige Organismus, der sich an seinem Haupt und seinen Worten ausrichtet. Und dieses Haupt ist Christus. Und mir ist bewusst, dass uns so manches in der Gemeinde nicht schmeckt. Das muss es auch nicht. So manches, was wir in der Gemeinde hören und leben, das gefällt uns vielleicht nicht. Wir würden das ganz anders machen. Das ist okay, das kann auch so bleiben. Das ist kein Grund, den Koffer zu packen. Wir sind oft wie Kinder, die von ihren Eltern angehalten werden müssen, um sich gesund zu ernähren und nicht nur von den Zuckerprodukten zu leben. Und so muss die Gemeinde ganzheitlich den Ratschluss Gottes verkünden und leben. Und danach streben, zu tun, was unser Haupt uns sagt. Und wo uns das gelingt, oh, da ist die wunderbare Vergebung. Da vergeben wir einander und da haben wir Zuversicht. Ihr Lieben, jetzt komme ich zu dem Punkt, warum dieser Text irgendwie merkwürdig scheint. Er scheint merkwürdig zu sein. Da ist kein Abschluss. Irgendwie hängt das in der Luft. Wir sollen den Bruder, der unordentlich wandelt, wir sollen ihn ermahnen, wir sollen ihn zurechtweisen. Aber was ist denn mit dem letzten Schritt? Den gibt es hier nicht. Ist euch das aufgefallen? Da steht nicht. Und dann schließt ihn aus. Warum ist denn das nicht da? Wieso gibt es nicht diesen letzten Schritt? Nun, ihr braucht nur in dem Text ein paar Verse nach vorne rücken. Schaut mal Kapitel 3, Vers 4. Was da steht. Da sagen die Brüder, wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Was für eine Zuversicht. Was für eine wunderbare Zuversicht. Er hat gesagt, und wenn sie nicht hören, dann schmeißt sie aus der Gemeinde raus. Nein. Braucht er nicht gar nicht sagen. Das erstmal weiß jeder, was der Abschluss von Gemeindezucht bedeutet. Das weiß ihr. Das braucht man nicht. Das hat Jesus deutlich gelehrt. Das mussten sie gar nicht wiederholen. Und zweitens wissen wir hier aus Kapitel 3, Vers 4, dass sie diese Zuversicht haben, dass diejenigen, die gläubig sind und das Wort Gottes hören, ihr Leben wieder in Ordnung bringen. Ihr Lieben, das ist auch meine Zuversicht. Und das soll meine Zuversicht sein. Und das ist so wunderbar. Es gibt nichts Schöneres, als wenn es Vergebung und Versöhnung gibt. Wir trauen dem Herrn einfach zu, dass er das wirkt durch seinen Geist. Und so ist es ein Abschluss der Zuversicht. Gerade in dieser Gemeinde. Paulus sagt nicht, oh nee, das ist schlimm, ja, ihr müsst die alle ausschließen und passt ja auf, dass sie nicht wiederkommen. Und nein. Diese absolute Zuversicht in das Wirken Gottes in den Thessalonichern, die treu das umsetzen würden, was er und die Brüder ihnen geboten haben. Ihr Lieben, lasst uns dem nacheifern. Das sind gute Vorbilder. Und so lernen wir, wie die Gemeinde dem unordentlichen Wandelnden begegnen soll, mit Worten und mit Taten zur Ehre Gottes. Lasst uns dem Herrn danken. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass deine Gemeinde so ein wunderbarer Organismus ist. Ja, wir sind alle unvollkommen. Wir versündigen uns hier und dort. Wir sind darauf angewiesen, dass du uns immer vergibst. Aber genau dafür bist du gestorben. Dass sündige Menschen, die wir auch nach unserer Errettung bleiben, immer wieder uns reinigen dürfen. Herr, wir wissen auch, dass wir diese Dinge umsetzen, Kraft deines Geistes, der in uns lebt. Das passiert nicht aus irgendeinem uns innewohnenden, natürlichen, guten Willen, den wir besitzen. Ja, das ist deine Liebe in uns. Herr, hilf, dass wir sie für unsere Geschwister aufbringen, in der Art und Weise, wie du uns befohlen hast, miteinander umzugehen. O Herr, bewahre uns selbst auch, dass wir aus der Reihe tanzen. Herr, und wir finden uns an manchen Stellen da genau wieder, dass wir genau das tun. Aber das wollen wir nicht. Und deshalb kommen wir wieder zu dir und bitten dich um Vergebung und ordnen uns schnell ein. Hilf uns, dass wir nicht darin verharren, dass wir nicht in Sünde verharren. Denn nur diese Sünde muss angesprochen werden. Und diese Sünde muss mit Verhalten bekräftigt werden von der ganzen Gemeinde. Bitte hilf uns dabei. Oh, danke, dass du so ein liebender Retter bist, der du auch heute immer noch rufst, kehrt um, tut Buße. Du stehst mit ausgebreiteten Armen dort und du empfängst jeden Sünder. Und Herr, wo wir meinen, dass es die größten Sünder sind, da ist deine Liebe erst recht sichtbar. Deine Liebe ist immer größer. Deine Gnade und Vergebung ist immer größer als die größtmögliche Sünde eines Menschen. Und dafür danken wir dir. Hilf du uns, dass wir treu die Dinge umsetzen, die wir von dir lernen. Oh, wie sind wir dankbar, dass du uns unsere Sünden nicht mehr anrechnest, dass du sie, lieber Vater, deinem Sohn zugerechnet hast und dass, Herr Jesus, du bereit warst, all das auf dich zu nehmen. Wie unendlich dankbar sind wir, dass wir in Ewigkeit mit dir vereint sind. Und schon jetzt lebst du in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oh, wie wir dem entgegenfiebern, dich zu sehen. Danke, dass wir, wie die Thessalonicher wussten, wir werden die Vereinigung mit dir nicht verpassen. Wir werden bei dir sein. Und du wirst uns mit Freuden vor das Angesicht deiner Herrlichkeit stellen. Dafür beten wir dich an und loben wir dich in Jesu Namen. Amen.